Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir Daniel und wie immer mit dem
Markus.
Und es ist Sonntag, es ist Deep Dive Zeit, das heißt, du bist entspannt, lehnst dich zurück und suchst Inspiration, vielleicht ist es aber auch Montag, vielleicht ist es auch ein völlig anderer Tag. Anyway, es ist Zeit für unseren Deep Dive und wie immer haben wir einen Gast und das ist diese Woche Viktoria Neuhofer. Hallo Viktoria.
Hi Markus, hi Daniel, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du ja mit uns ein bisschen laut nachdenken möchtest, ein bisschen plaudern. Und wie immer fange ich ja quasi traditionell damit an, ich habe ja weder Kosten noch Mühen gescheut, dass ich in diese Richtung mein LinkedIn geöffnet habe, um einfach mal vorzulesen, was da so steht, um mal zu schauen, ob ich so grundsätzlich verstehe, was es damit auf sich hat. Hier steht Viktoria Neuhofer, Entrepreneur, Founder and CEO, Damn Plastic and Family Business, FN Neuhofer, heading to plastic free future mission, dot 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 possible, hashtag zero waste. Bam. Okay. Jetzt, also ich habe so eine Vorstellung. Das ist schon mal, also da jemand versteht LinkedIn, das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Was sagst du zu einem Taxifahrer, der zu dir sagt, was machst denn du beruflich?
Ah, das ist echt lustig. Also ich kann hier eine ehrliche Antwort geben und eine halbehrliche. Ich fange mal mit der ehrlichen.
Ehrliche.
Ich sage immer, ich mache Geld mit Müll. Ich verdiene tatsächlich Geld mit Müll. Ganz easy gesagt. Und das mache ich auf ja unterschiedliche Art und Weisen. Und die andere so Halbwahrheit, wenn ich schon merke, okay, die vertragen das nicht so viel, dann sage ich einfach ganz kurz, ich bin einfach im Handelsgeschäft und verkaufe Produkte, die etwas Gutes tun.
Und wie reagieren die dann?
Also ich glaube schon, dass ich ein gutes Menschengefühl habe und check das eigentlich ganz schnell, mit wem ich denn da so auf meiner Wellenlänge bin, wo ich einfach ehrlich sein kann. Die sind davon begeistert, weil ich eben zeigen möchte, dass Nachhaltigkeit einfach geht ohne große Veränderung. Das finden die dann cool und eigentlich gewinne ich dann gleich einmal Kunden. Und die anderen, die eher ein bisschen, sagen wir mal, introvertierte oder ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. Bei denen ist es eher so, dass sie dann mehr Fragen stellen und erst, wenn ich jetzt tatsächlich Dinge erkläre, wie ich wo was besser mache, dann sagen sie, okay, cool.
Also ich musste an einer, also es ist ganz viel zum Nachfragen, aber das ist eine Sache, du hast gesagt, Nachhaltigkeit geht ohne Veränderung oder ohne großartige Veränderung. Jetzt sagen die meisten, Moment, wenn du nachhaltig sein musst, musst du erstmal 47 Veränderungen machen, im Kreis tanzen und überhaupt und du sagst, nö, das geht jetzt ohne viel. Ist das nicht so, dass Leute sagen, aber ich dachte, bei den letzten acht Workshops haben wir was anderes gelernt?
Also ich sage es ganz ehrlich, ich persönlich bin kein nachhaltiger Mensch, also beziehungsweise war ich nicht, jetzt bin ich's, aber ich war es nicht, aber mir war trotzdem bewusst, dass das, was ich jeden Tag mache, einfach nicht gut ist und falls ich mich irgendwann einmal dazu entscheide, Kinder zu haben, oder ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin 33 und ich denke mir so, will ich denn überhaupt Kinder in diese Welt setzen? Und das war für mich so ein Triggerpunkt zu überlegen, wie kann ich denn meinen Lebenstag oder meinen Tag, meinen Monat gestalten, dass ich trotzdem etwas Gutes tue, ohne eben von heute auf morgen zu sagen, ich fahre nicht mehr auf Urlaub, ich fahre nicht mehr mit meinem Auto. Ich meine, das ist irrsinnig zu glauben, dass ein Unternehmer überhaupt mit einem Fahrrad von A nach B alles erledigen kann. Das geht einfach nicht. Es stimmt einfach nicht, die sagen oder die fürs Instagram mit dem Fahrrad fahren ist schön, das machen sie vielleicht 1 Kilometer, dann steigen sie ins Auto. Auch solche Beweise hätte ich. Dementsprechend habe ich tatsächlich ein Konzept, wo ich sage, innerhalb von 5 Minuten kann ich jeden Haushalt, also auch deinen Daniel oder Markus, so mit meinen Produkten ersetzen, die ich anbiete, wo du einfach gar nicht merkst, dass du eigentlich was anderes tust, aber trotzdem keinen Müll mehr produzierst. Natürlich checkst du das zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein simples Beispiel, wenn du einen Fleck hast, dann wirst du wahrscheinlich einen Fleckenentferner haben vom, keine Ahnung, DM Biber in einer Plastikverpackung. Auch den gibt es in einer anderen Form. Das heißt, dir als Mensch muss es eigentlich egal sein, was du in die Hand nimmst. Es geht ja um den Zweck und wie du diesen Zweck erfüllst. Und das bleibt mit meinen Produkten ident. Plus, dass du noch gesünder bist, weil weniger Chemie und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt weiterreden soll, weil da gibt es ja tausende Sachen. Aber es geht schnell und einfach.
Also ich merke das schon 1, 2, 8 Mal gepitcht. Okay, wow, das ist on point. Okay, also da ist ja schon wieder so viel dabei. Also erstmal, ich finde das ja sehr charmant, dieser Seitenhieb auf die Fahrradfahrerfraktion. Die sagen, wir können alles mit dem Lastenrad machen und am besten mit dem Fahrrad. Und man sagt, ja klar, wenn du unter 30 bist und auf der Merilferstraße wohnst. Alles andere außerhalb ist nicht in Boboistan sozusagen und dann klappt das auch nicht.
Der verbraucht Ressourcen, ein Fahrrad muss auch produziert werden, der braucht Reifen, der verbraucht auch Mikroplastik und so weiter und so fort. Also es ist halt alles, Also wenn ich mich auf dieses Thema dann einlasse mit dem Shitstorm, den ich ständig bekomme wegen meinem Auto, da wären wir bis morgen nicht fertig.
Geil, aber da gibt es jetzt ein paar von euch da draußen, die wahrscheinlich jetzt gerade ihren Frappuccino ausgekotzt haben, weil ihr sagt, mit dem Fixie wollt ihr die Welt retten. Aber okay, jetzt habt ihr gerade gehört, macht ihr auch nicht.
Aber ich rette die Welt. Ich rette die Welt mehr als alle anderen, weil die ganzen anderen, die was mit dem Finger zeigen und Entschuldigung, dass ich hier auf die Kreta losgehe, die eine super Movement in die Welt aber auf der anderen Seite sind es Schüler wie meine Schwester, die ist 15 Jahre jünger wie ich, die freut sich, dass sie frei hat. Das ist nicht so, dass sich jeder dann sofort von heute auf morgen interessiert, beziehungsweise viele interessieren sich dafür, viele wissen es, tun aber dann trotzdem gar nichts. Und ich mache etwas für die Leute, die müssen bei mir nur einkaufen. Den Rest mache ich. Ich putze, ich sammle den Müll, ich mache ein neues Produkt daraus, easy.
Also das jetzt in 5 Minuten 48, Fahrradfahrer gebasht, Greta gebasht und erklärt, dass man in 5 Minuten alles machen kann, ohne viel Veränderung, was keiner hinbekommt. Okay, das finde ich jetzt sehr sympathisch, finde ich geil. Aber erklär mal, angenommen, ich würde jetzt sagen, okay, einverstanden, ich finde das cool. Was machst du denn in 5 Minuten? Wie änderst du mein Leben und rettest die Welt?
Also es geht ja tatsächlich darum, oder sagen wir mal so, das Ziel von Damn Plastic ist, dass wir den bestehenden Müll wegmachen und den neuen gar nicht entstehen lassen oder halt so reduzieren wie möglich. Das bedeutet für mich aber nicht Verzicht auf Plastik, ganz im Gegenteil. Plastik ist das beste Material, was wir haben und auch von der Ökobilanz her das, was am besten abschneidet. Also diejenigen in dem Punkt, die noch zuhören und glauben, Papier wäre besser, es ist ein reiner Bullshit, es ist nicht besser, es ist viel, viel schlechter, aber auf das gehe ich gar nicht ein. Also was ich mache ist, dass ich tatsächlich bei dir zu Hause die Produkte, die du täglich verwendest, mal ersetzen würde. So beginnen wir mal. Das heißt, ich ersetze dein Shampoo, ich ersetze deinen Conditioner, deine Rasierseife, deine Waschmittel, deine Putzmittel. Im Prinzip kannst du alles, was du so zu Hause brauchst, in Richtung Zero Waste machen. Ja, also sagen wir jetzt mal so. Wobei natürlich Zero Waste ist für mich so ein blödes Wort, weil ich habe ja trotzdem etwas gebraucht, damit dieses Produkt überhaupt entstehen kann und zu glauben, dass die ganze Produktion dahinter ohne Behälter und ohne Müll entsteht, ist einfach, ja, also man muss einfach realistisch sein, aber trotzdem für dich zu Hause als Endkonsument, ich nehme dir sozusagen den Aufwand, dass du ja Müll entsorgen musst, weil du hast schon von Haus aus einfach weniger durch die Produkte, die du mit uns verwendest. Das ist der Punkt, wo ich sage, du machst schon mal passiv etwas Nachhaltiges, weil du bist, wie du bist, du wäschst dir deine Haare, wie du sie wäschst, du duscht, wie du duschst, du putzt, wie du putzt, nur du nimmst halt etwas anderes in die Hand. Also den einzigen Müll, den ich nicht vermeiden kann bei dir zu Hause, ist tatsächlich dein Lebensmitteleinkauf und das ist auch da, wo ich Schwierigkeiten habe und natürlich achte ich ja schon total drauf. Aber wenn ich jetzt noch kurz was sagen darf, viele regen sich auch über diese Gurken auf, die so eingeschweißt sind in Plastik. Ich sage euch, wenn wir dies nicht tun würden oder jetzt bei gewissen Firmen macht man das nicht mehr, dann haben wir 50% mehr Ausschuss. Schaut zwar im Regal jetzt nachhaltiger aus, aber ist in der Ökobilanz ja viel, viel schlechter, weil fast jede zweite Gurke verdirbt und wir dadurch mehr Wasser und Energie verbrauchen, um die gleiche Anzahl sozusagen im Regal zu platzieren, damit es schön ausschaut, weil das kommt ja das Nächste. Wir produzieren ja mit Absicht mehr, damit es billiger ist, damit wir mehr im Regal zeigen, aber brauchen halt nur ein Drittel davon. Ja. Ich hoffe, ich habe das so kurz ein bisschen, ja.
Ich liebe ja Menschen, die Energie haben. Also, das ist cool. Und du hast so ein halbes Atomkraftwerk irgendwie in dir drin. Das ist schon cool. Okay, aber durch was ersetzt du das? Das heißt, angenommen, ich sage, geil, das heißt, du hast einen ganzen Bauchladen von Produkten und sagst, hier ist das viel besser als dein jetziges Badprodukt.
Ja. Also im Bad, wie gesagt, es gibt feste Shampoos zum Beispiel, natürlich kennt man die schon von Drogerien, aber die achten zum Beispiel weder auf die Verpackung, es schaut aus wie eine Kartonverpackung, ist aber beschichtet, das heißt, man kann weder Karton noch Plastik recyceln, was für mich einfach unfassbar ist. Zusätzlich sind da Chemiestoffe drinnen, die genauso der Umwelt schaden. Es geht ja auch darum, dass wenn du duschst und das Wasser nach unten geht, dass es auch nicht verseucht wird. Und das ersetze ich. Also ich ersetze das Shampoo gegen ein Shampoo, was gesünder ist. Das heißt, es ist nicht nur jetzt auf Biobasis, aber es hat keine Phthalate, Paraffine drinnen oder sonstiges. Es hat kein Mikroplastik drinnen. 70% aller Shampoos sind reines Mikroplastik. Das gleiche gilt für Zahnpasta und so weiter. Das heißt, die Produkte ersetze ich. Ich ersetze eine Zahnpasta mit Zahnpasta-Tabletten, die nimmst du in den Mund, fangen voll an zum Schäumen. Ich gebe es zu, es gibt Firmen, die schmecken nicht gut. Also ich habe selbst damit Probleme gehabt, dass ich umsteige, habe aber jetzt schon so viele durchprobiert und selber jetzt meine eigenen gemacht mit einer Firma, die richtig gut schmecken auch. Also ich sage nicht, dass es alles von Anfang an das Gelbe vom Ei war. Also es gibt auch, natürlich regen sich manche auf, vor 3 Jahren war das feste Shampoo noch nicht so, dass es geschäumt hat, weil man ja eigentlich nichts Natürliches hat, wo man sagt, man schäumt es. Aber jetzt haben wir auch eine Lösung, wo das total schäumt, wo du das nicht einmal merkst, den Unterschied. Und das Gleiche gilt dann für Die Creme, es gibt auch Bodylotion in fester Form. Es gibt diese ganzen Waschmittel, die du fürs Geschirr brauchst in fester Form. Also ich kann da wirklich, wir haben über 3000 Artikel. Du musst dir einfach nur wirklich vorstellen, das, was du täglich in der Hand anfasst zu Hause, kann ersetzt werden. Und das einfach. Und du sparst dir noch Geld, weil so ein festes Shampoo kostet bei uns zum Beispiel 9,90. Im Gegenzug zu einer Drogerie kostet es 5. Aber wir haben halt das Vierfache an Material dabei und Bio und richtig verpackt und es haltet 3 Monate. Und da hast du für 3 Monate 10 Euro, was mindestens 4-5 Flaschen, Plastikflaschen ersetzt. Also ja, für mich ist es ein Win-Win. Und ja, es ist viel zum Reisen auch. Weißt du, du kannst dir von allem ein Streifen abschneiden, in eine Box werfen und nur eine Box zum Reisen mitnehmen und sonst nichts. Ist schon cool. Ich finde es damn sexy.
Okay. Markus. Ich würde gerne ein bisschen den Challenger hier spielen. Und zwar kann ich mich erinnern, wie damals die EU dieses Plastikverbot dieses Verbot für Plastikstrohhalme herausgegeben hat. Da gab es dann recht viel Wirbel drum und so weiter. Und es gab dann, glaube ich, auch so ein paar Infografiken und dann ein paar Leute, die stark argumentiert haben, na, eigentlich ist der Plastikmüll ja ein Mini-Problem im Rahmen der ganzen Nachhaltigkeitsthematik und es gibt viel wichtigere Probleme von generell CO2-Ausstoß etc. Was sagst du diesen Leuten?
Also ich finde es lächerlich, dass wir auf Strohhalme losgehen, die wirklich absolut keinen. Also es ist so ein geringes Problem. Natürlich ist es total traurig, dass die Meerestiere daran sterben und wir die Schildkröten mit dem Strohhalm in der Nase sehen. Ja, schlimm, kann mit anderen Sachen auch passieren, mit einem Stock zum Beispiel. Da fällt mir gerade dieser Instagram ein, dieser Afroamerikaner, der mit diesen Fingern so zeigt, so immer auf die bessere Alternative, wenn was lächerlich ist. Ich find's gut und schlecht. Ich sag's warum. Ich find's gut, weil die Menschen ein bisschen mehr das Bewusstsein dafür erhalten haben, dass wir zu bequem sind und alles auf den Boden werfen. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass wir in jeder Werbung und marketingtechnisch auf Plastik losgehen. Es gibt nicht einmal etwas wie so, wie wär's, wenn du es einfach nicht am Boden wirfst? Wie wär's, wenn du es einfach in den Müll wirfst? Wie wäre, liebe Regierung, wenn wir einfach bessere Recyclinganlagen hätten, zum Beispiel. Aber stattdessen geht man, wie gesagt, auf das Material los. Man sagt, Plastik ist schlecht und alles, was aus Plastik besteht, ist jetzt furchtbar. Was ich ganz schlimm finde, also wenn wir von heute auf morgen auf Plastik verzichten und nur wieder zurück sozusagen zu Holzkisten und so weiter gehen, wir müssen es ja trotzdem transportieren. Das verbraucht viel mehr Treibstoff, viel mehr Abrieb, es sind schwerere Transportwege. Wir würden viel mehr Luft auch transportieren. Das ist alles, ja, es ist nicht durchdacht und keiner redet von der gesamten Supply Chain Sicht. Und wenn man über das Thema Nachhaltigkeit redet, es geht ja nicht jetzt nur um Plastik, sondern viele gehen auf den CO2-Wert. Es gibt Verfahren, die könnten wirklich innerhalb von Monaten den gesamten CO2 aus der Luft holen und Carbonfasern draus machen. Oder wir können sogar Wodka aus CO2 produzieren. Es gibt so viele Dinge da draußen, über die einfach nicht gesprochen wird, weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, einfach zu sagen, hey, cool, von heute auf morgen sage ich, Papier ist cool. Oder Bioplastik, das ist ja der nächste Schwachsinn. Es wäre alles schön und richtig, wenn wir es auch so produzieren, dass wir es im Kreislauf wieder belassen könnten. Und die ganzen Papiersachen, was wir jetzt jeden Tag in die Hand bekommen oder auch eben, ich muss jetzt, Entschuldigung, nochmal bei den Drogerien oder das Essen, wie das verpackt ist, das glänzt ja alles so schön. Es gibt einen Grund, warum das Papier schön glänzt. Es ist beschichtet und man kann nichts damit anfangen. Jeder Kassazettel, den du bekommst, jeder jede beschissene Rechnung in jedem Store, die ich drucken muss und ich habe es nicht gedruckt, bis ich zweimal eine Anzeige bekommen habe und das war unfassbar viel Geld, was ich mir als Startup nicht leisten kann. Jetzt drucke ich tatsächlich die Rechnungen, aber nur auf Wunsch. Auch da mache ich mich strafbar. Aber alles, was wir so menschentechnisch in den letzten Jahren beigebracht bekommen haben, stimmt nicht und das stört mich. Da kann die EU noch so viel verbieten, wenn die Firmen einfach falsches Marketing betreiben, sind wir fehl am Platz. Also es wäre schön, so wie es Amazon macht, die sagen nämlich, okay, ich habe jetzt rechtlich auf Papier umstellen müssen, besser wäre aber zum Beispiel die Plastiksackerl zu verwenden im Versandbereich. Also zahlentechnisch bedeutet das, wenn wir 10 Millionen Online-Bestellungen aussenden, mit Karton statt Plastik, verbrauchen wir 350 Tonnen mehr an CO2. Ohne den Transport noch dazu zu berechnen, was schwerer ist. Ich rede jetzt nur über die Verpackung selber. Und das ist halt für mich, ja, schwachsinnig. Entweder man redet jetzt echt, dass die Leute mal aufstehen und von selber auch aus wissen, was sie machen. Und da muss nicht, natürlich, es hilft nicht nur, wenn die Menschen recyceln, weil auch wenn wir recyceln, damit passiert ja nichts, weil wir einfach von der Müllseite oder von der Anlagenseite schon keine richtige Infrastruktur haben. Ein Bioplastik zum Beispiel braucht mindestens 3 bis 6 Monate, dass es sich zersetzt. Es gibt auf der ganzen Welt nicht eine Anlage, die das kann. Mhm. Da ist die traurige Wahrheit.
Markus, wolltest du?
Ich wollte anhaken, du bringst unglaublich viel Leidenschaft zu das Thema mit. Mhm. Wie ist das entstanden? Was ist die Entstehungsgeschichte auch hinter deinem Plastik?
Ich bin mir da meistens gar nicht mehr so sicher, wenn ich immer ganz darüber nachdenke. Wie es dem Plastik entstanden ist, weiß ich. Also das ist tatsächlich beim Feiern passiert. Ich war mit meiner besten Freundin beim Electric Love Festival und habe aber dieses Bewusstsein aufgrund Kunststoff, oder es geht eigentlich gar nicht das Bewusstsein wegen Kunststoff, sondern generell das Bewusstsein für meinen Körper. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ich war eben sehr, sehr lange krank. Habe so eine super geile indonesische Hackenwurm-Infektion aus Bali mit nach Hause geschleppt, die 10 Jahre lang nicht gesehen worden ist, obwohl ich den Ärzten gesagt habe, ich habe was Tropisches, haben sie mir nicht geglaubt, sondern es war natürlich psychosomatisch, weil 2 Firmen und 2 Studiums und hin und her. Bin dann eben aber selbst auf meine Krankheit draufgekommen. Und das war eben der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was greife ich denn jeden Tag an, was nehme ich zu mir, was esse ich jeden Tag, was mir zusätzlich schadet. Und da war halt dieses Thema Mikroplastik. Mikroplastik, Schwermetalle, Toxine. Und ja, ich habe es dann überall gesehen. Also ich glaube, kein Mensch oder auch die was jetzt mit mir wohnen oder die mich kennen, die haben das jetzt auch schon, diese Plastikkrankheit, würde ich da schon mal sagen. Weil du siehst es überall, du kannst gar nicht anders. Das ist so wie im Familienunternehmen, wo ich eben war und auch noch bin, da habe ich sofort auf den Boden geschaut und wollte nur schauen, okay, welches Zubehör ist am Boden? Das Gleiche passiert jetzt mit dem Plastikteil. Und so war es eben auch beim Fortgehen dann. Ich habe halt den ganzen, ich bin immer die Letzte, die nach Hause geht. Ich gehe selten fort und wenn, dann so, bis die Sonne wieder da ist. Ansonsten ist mir die Nacht zu schade, weil dann denke ich mir, dann bin ich eh schon fertig. Jetzt ist auch schon wurscht. Und habe ja den Boden gesehen. Also der Boden war, da ist so viel. Ich verstehe es einfach nicht. Man kann doch einfach etwas in eine Tonne werfen. Also sowas verstehe ich nicht. Und du gehst da halt durch diesen Meer an Müll und dann habe ich mir gedacht, was kann ich machen, dass die Leute trinken können, saufen können und trotzdem was Gutes tun. Und so haben wir mit dem Plastik eigentlich angefangen, dass wir nachhaltige Events machen wollten. Aber nachhaltige Events nicht in Richtung, so wie sie jetzt abgehandelt werden, dass nur auf Plastik, überall muss auf Plastik verzichtet werden und überall um mehr weg. Wenn man sich das ausrechnen würde, würde man definitiv zu Plastik zurückkehren, wenn es um den Schaden geht, der was danach entsteht. Aber der Müll bleibt ja trotzdem, deswegen müssen wir was anderes tun. Und so haben wir dann angefangen mit essbaren Strohhalmen, essbaren Tellern, essbaren Schottbechern, so quasi alles, was am Boden fällt, fuck it, der Vogel isst dann oder es geht dann trotzdem einfach weg in die Natur. Dann war es weiter mit Eco-Glitzer, wo wir halt viele Kooperationen mit Startups angefangen haben, die wir auf Festivals einsetzen können. Und es hat aber nicht lange gedauert, mir war das alles zu wenig. Ich habe das eben neben der Firma von meinen Eltern noch gemacht. Aus 11. Generation war das natürlich für meine Eltern sehr, sehr schlimm, dass ich dann gesagt habe, ich habe jetzt so mein eigenes Ding. Auf der anderen Seite haben sie mich so erzogen. Also ich glaube, einmal Unternehmer, immer Unternehmer, wenn es das mitkriegt, musst du was Eigenes machen, ansonsten zerreißt es dich. Und das ist eben mein zweiter Grund. Egal, ob es denn Plastik wäre oder was anderes, ich hätte was machen müssen. Ich habe einfach diesen Drang dazu gehabt und es war so dieses Gefühl, dass du selbst alles machen kannst. Das ist ja nicht so. Natürlich bist du die Tochter vom Chef und du hast voll viele Freiheiten und so weiter und so fort, aber du hackelst halt 10-mal so viel wie alle anderen und du hast viel weniger Freiraum als alle anderen. Und am Ende ist die Entscheidung trotzdem der Eltern. So, und das hatte ich charaktertechnisch nicht, der Blasen. Mir war das einfach zu wenig. Ich habe was gebraucht und dem Plastik war ein cooles Nebenprojekt am Anfang, bis ich mir gedacht habe, Marke ist schon cool, ziehen nach vor cool. Ich habe mich verändert, ich bin nachhaltiger geworden, ohne dass ich es richtig bin. Hat mich gezahlt und so ist das erste Geschäft entstanden. Und aus dem ersten Geschäft wurden jetzt 6 und jetzt höre ich nicht mehr auf.
Krass, ja. Jetzt bin ich mal bei ein paar Dingen neugierig. Also du hast gerade auch gesagt, das ist quasi in 11. Generation. Ich glaube 370 Jahre alt ist das Unternehmen, wenn ich es irgendwo gesehen
habe. 79 jetzt.
379.
Ja, rund mal 400 auf, was schön ist.
Okay, wow. Das heißt, wann ist das Gründungsjahr? Ich bin jetzt im Kopfrechnen nicht so ratzfatz um die Uhrzeit.
Ja, das müssen wir natürlich zurückschauen. Also meine Großeltern streiten sich zwischen 1650 und 1645 oder 1663, weil zu allen drei Daten gibt es schon Sägewerke von der Firma Neuhofer, von meinem Uropa, der mit dem angefangen hat. Es waren große Holzteile. Also ich war schon immer im Holzbereich, Nachhaltigkeitsbereich kann man ja so sagen. Ich bin auch selber Holztechniker. Das waren große Parts für Schiffe, dann Gebäude und dann wurde das sozusagen immer, immer kleiner, kleiner, kleiner über die Jahre, bis mein Papa eigentlich endgültig gesagt hat, Sägewerke machen wir jetzt zu und wir machen jetzt nur mehr Leisten und Zubehör für den Boden, Wand und Deckenbereich.
Und jetzt bin ich neugierig an einer Stelle. Es ist so, es gibt ja viele familiengeführte Unternehmen, die einen produzieren, in Anführungszeichen, absolut waschechte Unternehmerinnen und Unternehmer und die anderen produzieren Juniorchefs und Juniorchefinnen. Wie glaubst du, wurde dir dieses unternehmerische Gen mitgegeben und was war es? Du hast gerade eben so ein bisschen schon durchklingen lassen, einmal Unternehmer, immer Unternehmerin sozusagen. Aber was ist es, was dir da transportiert wurde, dass du diesen Hunger hast? Du hast gesagt, man arbeitet länger als alle anderen, man ist mehr dort als alle anderen. Das ist ja schon...
Ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt so sein muss, dass es dir die Eltern mitgeben. Ich bin alleine aufgewachsen, weil meine Eltern nur gearbeitet haben. Ich habe gefühlt jede Woche ein anderes Kindermädchen gehabt. Ich musste 30 Mal die Schule wechseln. Ich bin in Polen aufgewachsen. Ich habe ständig umziehen müssen, wo es gerade der Firma gepasst hat. Ich glaube, dass mich das selbstständig gemacht hat. Dieses ständig alleine sein, dieses auf sich selber schauen und dieses Wollen mehr zu erreichen. Meine Mama, oder vielleicht ist das auch ein guter Punkt, meine Mutter hat mich nie kontrolliert. Also im Sinne... Wenn ich jetzt andere Freunde anschaue oder Freundinnen, dann ist es so, dass die Mutter immer gesagt hat, okay, jetzt machst du die Hausaufgaben und dann das. Bei mir war das nicht so. Ich war immer schon ein Adrenalin-Junkie. Ich bin Downhill gefahren, ich war skaten, ich war halt alles, was nicht ein Mädchen sein sollte. Und das war mir auch wichtig so. Ich war aber gut auch in der Schule. Ich hatte mal tatsächlich so eine Zeit, wo ich, also für mich waren zwei ja schlimm, ja. Ich bin so ein Streber-Einserkind, nicht weil ich die Note haben will, sondern weil es mir peinlich ist, wenn der Lehrer sich Zeit nimmt, etwas von mir liest und glaubt, das ist durchschnittlich. Das will ich aber nicht. Ich will, dass es liest, wenn er es eh schon privat liest, weil viele glauben, Lehrer ist sozusagen zu Hause und am Abend machen es nichts. Da fängt deren Arbeit ja auch erst richtig an. Und wenn die dann noch genervt sind von den Scheißkindern sozusagen und dann noch blöde Antworten und wie nennt man das, diese ganzen Aufsätze lesen müssen, das war mir einfach peinlich. Also so war ich einfach schon von Haus aus. Aber ich glaube es nur deswegen, weil meine Mutter zu mir gesagt hat, ich habe das Geld, ich habe die Firma. Wenn du das nicht machst oder wenn du nicht gut bist, kriegst nichts davon. Du gehst Teller abwaschen. Das ist nicht mein Business. Also ich werde nicht für dich arbeiten. Und ich sehe da aber, ja, und das hat mir gereicht. Also mir hat das so gereicht, dass ich in der Schule einfach ja immer die Beste sein wollte. Aber ich war jetzt nicht so ein uncooler Streber. Also ich war schon so dieser Streber, der nicht gesagt hat, na, ich weiß nicht, ob es mir gut gegangen ist bei der Schularbeit, sondern ich habe gesagt, geil, ich habe fixen Einser, geh mal was trinken. So. aber ich war auch immer sehr sozial und habe allen geholfen. Meine Schummelzettel waren immer die besten. Die habe ich nur gemacht, weil ich tatsächlich daraus gut gelernt habe. Und habe mir dann tatsächlich auch gar nicht so wenig nebenbei so mit 14, 15 ein bisschen sowas verdient, was ich so ab und zu mal da Schokolade, da mal ein Zuckerl oder was auch immer.
Hast du deine Schummelzettel vertickt gegen Schokolade?
Ja, manchmal war es auch eine Leberkäsesemmel.
Und was ist so die Going Rate? Ja, was ist so die Going Rate für einen guten Schummelzettel bei dir? Was kostet das?
Das war gar nichts. Also ganz ehrlich, das ist jetzt... Das wäre jetzt zu blöd zu sagen, dass es tatsächlich was wäre. Das war einfach, weil die nett waren zu mir, habe ich dafür etwas bekommen. So, hey, da hast das oder so. Ich habe ja nicht darum gebeten. Ich war ja schon immer zu gut. Ich bin auch viel zu gut im Unternehmen jetzt. Also ich teile viel zu viel und ich gebe viel zu viel her, anstatt dass ich mal auf mich schauen würde. Aber ich glaube,
Markus hat den Mund offen und atmet ein.
Ja, das finde ich ein spannendes Statement.
Ich auch.
Warum glaubst du das? Oder wo denkst du manchmal, wäre es besser, wenn du mehr an dich denken würdest? Weil das ist ja eine sehr ehrliche Reflexion, die man, glaube ich, so selten hört.
Ich kann es jetzt mal so sagen, ich bin, was Mitarbeiter zum Beispiel angeht, und ich kann es auch beantworten, warum ich mich, glaube ich, so entwickelt habe, ist, bei uns in der Firma ist es so, dass eher es noch sehr autoritär ist, eher alte Strukturen, wie gesagt, das kann man sich denken nach so vielen Jahren, auch wenn das Unternehmen weltweit jetzt die Nummer eins in ihrem Bereich ist, heißt das nicht, dass innerlich in den Strukturen das so läuft, wie es eine jetzige Generation gerne hätte. Wie gesagt, gerne hätte, heißt nicht, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass ich deswegen so extrem geworden bin, dass ich gesagt habe, ich möchte das in meinem Unternehmen so nicht. Ich will nicht, dass die Leute Angst haben, in die Arbeit zu kommen oder wenn sie einen Fehler machen, dass sie Konsequenzen fürchten. Ich möchte ganz im Gegenteil, ich will, dass sie eigentlich Fehler machen, aber selbst draufkommen, das ist halt noch ein bisschen schwierig. Meistens musst du es ihnen sagen, dann sind sie noch böse oder nehmen es dir übel und erst im Nachhinein verstehen sie es. Aber ich bin dadurch, dass ich eben so bin und das Vertrauen definitiv weit vorausschieße und auch ein bisschen naiv dann bin, sobald einer super nett und super gut ist und mir die ersten 3 Wochen sozusagen Honig ums Maul schmiert und zeigt, wie gut er arbeiten kann, gehe ich davon aus, dass es immer so ist, und schenke da sehr viel Vertrauen. Und im Nachhinein wird man dann aber immer enttäuscht. Also ich muss das leider so direkt sagen, ich gebe meinem Papa immer mehr und immer mehr Recht, was mich natürlich nervt, ja, dass ich ihm da jetzt, das, was mich gestört hat, sozusagen, sehe ich jetzt selber. Und er hat das immer gesagt, du wirst das selber sehen. Hat er vollkommen recht. Prinzipiell, Leute, haben Eltern immer recht im Nachhinein. Das ist einfach so. Das muss man einfach so annehmen, zumindest im größten Teil. Ja, und ich glaube, deswegen hat sich das bei mir so in die Richtung entwickelt, dass ich dann alles versucht recht zu machen, was bei uns nicht so war und weil ich selber brauche oder gebraucht hätte. Ich hätte das nicht ausgenutzt. Ich persönlich bin einfach so. Ich habe auch ultra viele Jobs gehabt. Ich arbeite seitdem ich 13, 14 bin. Also ich habe schon Sommerferien immer gearbeitet. Ich war in so vielen Firmen, sei es beim Magna, Prozessoptimierungen, was auch immer, schieß mich tot. Ich habe so viel durchgemacht und habe immer alles mehr gemacht. Also auch wenn mir jetzt einer gesagt hat, okay, er braucht mich Sonntag zur Anprobe oder so und die wollten mir Geld anbieten, habe ich gesagt, nein, will ich nicht, weil ich es gern mache. Viele würden sagen, es ist naiv. Ich sage, es ist Karma. Und wenn ich etwas gerne mache, warum soll ich dafür etwas nehmen? Und dann nützen dich halt im Unternehmen einige aus. Und ich habe auch mit Mitarbeitern, die jetzt bei uns nicht mehr sind, falls sie das hören, hat es mir sehr, sehr leid getan. Und es hat mich nicht nur verletzt, sondern es ist innerlich so stark, dass ich jetzt drum kämpfen muss, bei neuen Mitarbeitern nicht von Haus aus daran zu denken, dass das passiert.
Kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen, nur wenn du magst, aber ja, wie konkret dein Vertrauen auch missbraucht wurde? Und andererseits würde mich auch interessieren, haben diese Mitarbeiter in irgendeiner Form Anteile im Unternehmen gehabt oder war das ein reines Anstellungsverhältnis?
Ehrlich. Genau darum ging es. Es ging eben darum, dass man Anteile hergibt. Ich wollte immer zu dritt sein. Ich habe das Unternehmen zwar alleine angefangen habe ich es nicht, das stimmt nicht. Meine beste Freundin war immer an meiner Seite, sie hat mich immer unterstützt. Jetzt sind wir zu zweit. Also wir haben Hälfte von den Firmenanteilen, weil es einfach richtig war, weil sie für mich einfach so viel im Hintergrund gemacht hat, wo ich noch in der Firma war. Weißt du noch, niemand hat das ja gewusst. Ich habe es ja nicht, also es war ja nicht offen. Das war für mich ein Projekt eben. Das muss ja keiner wissen. Naja, auf jeden Fall hat sich dann eben anders entwickelt. Und dann war es eben für mich so, ich bin ein ultra kreativer Mensch. Ich bin strategisch wirklich gut. Aber was ich nicht kann, ist, wenn ich diese Ideen, die ich habe, niederbringen muss auf Papier zum Beispiel. Alles, was mit Dokumentation zu tun hat und generell sozusagen die letzte Meile, das interessiert mich nicht, weil ich schon 5 geilere Ideen habe und ich brauche einfach diese Umsetzer. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eben zu dritt sein. Das heißt, ich mache Strategie, Marketing, Ideen, leite das Unternehmen in diesem Bereich. Die zweite soll eben den Background machen, alles, was Partner, Kommissionen, Kunden angeht, das macht eben die Steph jetzt. Und die dritte hätte das werden sollen, was alles mit Finanzen zu tun hat, ein bisschen das Controlling, den Bereich, den ich wirklich, ich kann es zwar gut, aber ich will es einfach nicht, das interessiert mich nicht. Also ich habe bis jetzt noch keinen Businessplan und ich werde nie einen machen, das interessiert mich nicht. Ich finde es auch komplett obsolet, weil sich zu viele Sachen ändern, also ist wie Budgetplanung in meinen Augen. Auf jeden Fall, ja, das war dann so, dass ich die dritte gefunden habe oder gedacht habe, dass es so ist, die wirklich mehr gemacht hat, als man verlangt hat, die mit dem Herzen so dabei war, die habe ich wirklich, das war für mich wie ein Familienmitglied dann schon. Und wir haben dann einen Film gedreht und alles öffentlich, publik gemacht. Und nachdem das öffentlich war, war ein paar Stunden später, oder ich möchte sogar sagen, ich glaube, ein paar Minuten später, die Kündigung per E-Mail. Nicht mal angerufen oder so. Es war für mich richtig schwierig, also das per E-Mail erstens zu lesen, den Schock auch, nachdem wir jetzt nach außen gegangen sind, nachdem es einfach schon publik war, pressetechnisch und auch der Imagefilm, das hat alles so viel Geld gekostet und war dann eigentlich nach ein paar Stunden wieder obsolet. Das, ja, hat mich sehr, sehr verletzt. Das war der eine Punkt, wo ich sage, alle haben gesagt, ich soll noch warten und wie kann man das nach einem Jahr schon sagen? Und die haben vollkommen recht. Ja, man kann es nicht sagen. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Ich hätte geglaubt, dass es hier passt. Und wenn ich jetzt dieses Gefühl habe, und ich habe es ja manchmal, wie gesagt, meine dritte Stelle ist noch immer offen und ich suche ja nach wie vor jemanden für diese dritte Stelle, habe ich aber so das Gefühl, dass wenn ich jetzt eben, wenn sehe, dann gehe ich 2 Schritte zurück. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, weil vielleicht tue ich eben der neuen Person Unrecht, weil vielleicht wäre sie genau die eine. Und dann schnappe ich mich immer und dann gebe ich mir den Ruck, dass ich nochmal dieses Vertrauen nach vorgebe. Und dann habe ich nochmal 2-mal diese Wahl schon einkassiert. Aber im Mitarbeiter, im wirklich angestellten Bereich, wo sie Ausbildungen wollten und Kurse, und ich habe ihnen das ermöglicht, auch was nicht mit dem Job zu tun hat, habe sie trotzdem bezahlt, und dann sozusagen, wo ihr Part privat erledigt war, sind sie dann gegangen. Das mache ich halt jetzt auch nicht mehr. Da bin ich definitiv kälter geworden, und das mache ich auch einfach nicht mehr. Das tut mir nicht gut, weil die einzige Zeit und das einzige Geld, was verschwendet wird, ist meines. Und ja, wie gesagt, da werden sich jetzt viele wahrscheinlich denken, ist nicht richtig. Kann sein, aber ja, im Moment geht's nicht anders. Man versucht und kämpft drum immer. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht nett bin oder so. Ich bin nach wie vor, wie ich bin, und versuche nach wie vor charismatisch zu sein. Aber ich setze einfach schneller Grenzen, die ich vorher nicht gemacht hätte.
Interesting. Sehr reflektiert, muss ich sagen. Sehr reflektiert und interessant. Ja, auch, ist ja auch immer gut, wenn man sich selber überrascht. Du sagst, du probierst charismatisch zu sein. Wie machst du das?
Ich bin's einfach irgendwie. Also, keine Ahnung, man kennt ja diese Leute, die einfach nur grimmig sind und einfach nur ihren Mund nach unten ziehen. Ich lache immer. Also, ich habe selten schlechte Tage. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist wirklich was schiefgelaufen. Also, auch wenn ich nur einmal, ich glaube, die einzige Person, die wirklich was abbekommt, ist meine beste Freundin, weil da lasse ich einfach alles aus, wenn es mir zu langsam ist. Und mir ist alles zu langsam. Das liegt einfach tatsächlich an meiner Natur. Ich will immer mehr. Ich habe nie genug. Ist sicher auch nicht richtig, weil ich viele damit überfordere. Das weiß ich auch, dass nicht jeder so sein kann wie ich. Aber ich versuche dann trotzdem das immer mit ganz viel Liebe und eben, ja, Charisma. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Ich bin eben so, ich gehe in einen Raum rein und ich lächle und ich grüße jeden, und manchmal schauen mich Leute blöd an, so, was macht ihr, warum sagt ihr zu mir Hallo? Und manche grinsen dann zurück und dann fühle ich mich auch besser. Das ist so, weiß ich nicht, randomly auf der Straße, wenn ein Fußgänger vorbeigeht, der traurig schaut und ich sage so, hi, alles gut bei dir, dann lächeln sie. Und das ist doch schön, oder? Und das Gleiche versuche ich halt eigentlich mit jeder Lebenslage zu machen.
Ich finde das ja gut. Da habe ich mal viel gelernt von unserem Hund, der uns jahrelang begleitet hat. Das Interessante ist, wenn du so einen Hundeplatz dir anschaust, es ja in vielen Parks gibt, wenn ein Hund in diesen Hundepark reingeht, in diesen Hundeplatz reingeht und zuerst reinkommt, schwanzwedelnd, glücklich und einfach ein bisschen selbstbewusst und so ein Ding macht, dann werden alle anderen sich anschauen, wer ist denn das? Und auch ähnlich darauf reagieren. Wenn ein Hund natürlich reinkommt und die Rute ist ganz aggressiv gestellt, kommt rein, knurrt, denken sich alle, was ist mit dem los? Und reagieren natürlich auch darauf. Und das ist das Spannende. Ist halt, wie man Raum betritt, bringt man eine Energie mit. Und die wird häufig gespiegelt. Außer man trifft halt auf Leute, die halt echt einen Scheißtag haben. Da kannst du auch nichts dafür. Aber ja, nee, das macht total Sinn. Und du sagst auch noch, deine beste Freundin kriegt dann alles ab. Aber ja. Die musste ich ja echt mögen dann. Das heißt.
Ich glaube schon, dass sie mich liebt, ja.
Nein. Und ist auch deine Co-Founderin quasi.
Genau. Also wir haben von Anfang an gewusst, wie wir sind. Also wir kennen uns jetzt schon 16 Jahre und sie ist also die Ex-Freundin meines ersten Freundes, muss man auch sagen. Das hat einfach von Anfang an so gut gepasst. Ich habe sie gesehen und war so in love, und sie war auch die erste Frau, die ich gerne mag. Also ich habe noch nie so richtige Freundinnen gehabt. Ich habe auch nur sie, die eine. Jetzt habe ich eine zweite, die Melli, die hoffentlich meine Assistentin wird. Ist eigentlich Krankenschwester, aber ich versuche sie jeden Tag zu überreden.
Komm schon, aber, Melli, tu's fürs Team.
Ja, Melli, ich werde sie schicken. Sie muss es tun. Sie hilft mir echt unfassbar und unterstützt mich seelisch sehr, sehr, sehr. Aber ich glaube, bei der Steph ist es halt so, ich bin so diese typische Macherin einfach. Ich will alles jetzt gleich sofort, alles zu wenig. Und sie ist diejenige, die eher vorsichtig ist. Also ich bin eher so super risikoaggressiv. Also ich sage ja nicht schon affin, sondern wirklich aggressiv, risikofreudig. Und sie ist genau das komplette Gegenteil. Und so treffen wir uns immer in der Mitte. Und das bedeutet aber, dass wenn ich eben das Gefühl habe, ich hätte das schon vor einem Monat machen können und es liegt noch immer weil, dann werde ich ungut. Also dann kann ich schon ziemlich grausam werden. Also ich kann ein super geiler, netter Mensch sein und super hässlich auch. Also wenn mir was nicht schmeckt, fahre ich dann drüber. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann erst recht. Und das ist egal, in welcher Lebenslage. Also sei es jetzt, weiß ich nicht, Beispiel beim Spa, wenn ich so einen wenn ich 3 Nächte übernachte in einem teuren Hotel und ich zahle dafür, dann sehe ich es nicht ein, dass mich das Spa ab 10 Uhr in der Früh in den anderen Bereich verfrachtet, nur weil Check-in und Check-out so ist. Dann habe ich gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert, ich zahle das 10-fache und jetzt darf ich nicht in diesem Bereich, da fahre ich schon drüber und ich kriege dann auch, was ich will. Das sage ich dann auch.
Kurze Frage zu euch als Co-Foundern. Mhm. Es ist nämlich etwas, was ja oft gesagt wird. Das Founding-Team, das muss interdisziplinär sein, man muss unterschiedlich sein. Gleichzeitig führt das ja unverweigerlich zu Konflikten. Wie streitet ihr? Wie funktioniert das, wenn ihr so unterschiedlich denkt?
Mhm. Interessant ist, dass es erst jetzt vor einem Monat das erste Mal passiert ist, dass wir tatsächlich einen Streit hatten. Und der Streit war nicht wegen dem Unternehmen. Also natürlich hat es öfters Diskussionen gegeben, vor allem am Anfang Richtung Überzeugungskraft, weil ich immer mehr wollte, weil ich gesagt habe, komm, kündige, komm, mach das. Ich habe sie schon sehr gedrückt, was wahrscheinlich nicht immer richtig war, aber auf der anderen Seite habe ich einfach auch einen Partner gebraucht, der was mit mir Sachen stemmt. Und dass es da dann zu gewissen Konflikten gekommen ist, ja, stimmt so, ich habe mich dann aufgeregt und auslassen. Wo sie dann aber eben anders ist als ich. Sie ist nicht so impulsiv, sie ist ruhiger, sie schafft es tatsächlich, mich immer runterzubringen. Das schafft sonst keiner, also außer mein jetziger Freund. Das heißt, sie hat erstens mir in der ersten Sekunde das Gefühl gegeben, sie hat es verstanden, was mir sehr wichtig ist. Und ja, ich kann es gar nicht so richtig so beschreiben. Es war ihr einfach nicht, wahrscheinlich, weil sie nicht so ist wie ich, drückt sie, oder ist es ihr nicht so wichtig, dass sie da unbedingt jetzt diesen Punkt klar machen muss, was bei mir schon so ist. Also ich gebe das ganz ehrlich zu, ich brauche das dann auch irgendwo. Und so war dann, weiß ich nicht, dieser Aggressivität, dieser Groll innerlich nach ein paar Sekunden eigentlich ist der immer verflogen. Immer, immer. Deswegen hat es da nie was gegeben. Und weil ich die Vordenkerin bin und weil es meine Vision und Idee war, ist sie diejenige, die mitmacht mit mir. Das bedeutet, wir haben da gar kein Konfliktpotenzial, weil es ist ja nicht so, sie will das und sie will das und ich will das, sondern wir wollen einfach wirklich gemeinsam was. Und wenn ihr etwas zu viel war, dann hat sie es einfach gesagt und das war für mich dann in Ordnung. Und genau deswegen konnte ich dann überlegen, okay, vielleicht mache ich den Schritt jetzt zu schnell, weil ich hätte sonst wahrscheinlich schon mehr Stores und noch eine App und dies noch und das noch. Wo sie gesagt hat, komm, was die manchmal slow and steady wins the race, ist auch okay. Und diese Ergänzung ist es, glaube ich, wo es gar nicht zu mehr Konflikt entstehen kann. Also firmentechnisch jetzt gesehen. Weil wenn man sich jetzt, also wenn man jetzt eine andere Firma anschaut, wenn Brüder oder Geschwister oder eben Freunde gemeinsam regieren, oh Gott, das wollte ich nicht sagen, also was mein, das meine ich überhaupt nicht.
Der gute Sigmund denkt sich halt seinen Teil.
Scheiße,
nee, komm, lass raus.
Es ist so, dass die meisten Leute immer alpha-mäßig sind, wenn man ein Unternehmen führt. Und es gibt dann immer 2 Alpha-Personen und jede glaubt, sie kann was Besseres. Und das ist, glaube ich, bei uns die Goldmine. Sie braucht das nicht. Ich schon. Ich will das einfach. Und es war schon immer so, dass ich es wollte. Mag sein eben, dass mein Charakter dadurch schwieriger ist, definitiv. Aber auf der anderen Seite, ja, ich kommuniziere auch nicht so viel mit anderen, die jetzt nicht selbstständig sind oder unternehmerisch denken oder so. Von dem her habe ich da vielleicht auch das Glück, weil sonst würde ich wahrscheinlich vielen Menschen auf den Nerv gehen, dass ich halt, ich weiß halt immer auch alles. Ich bin so wissensbegierig, ich lese so viel, dass mir selten einer irgendwas sagen kann, wo ich sage, okay, weiß ich nicht. Das heißt nicht, dass ich sage, okay, weiß ich schon, so Hermine, ja, so war die, oder? Hermine Granger-like. Ich höre es mir gerne an, aber ich rede einfach gerne. Und ich glaube, dass da viele dann ein bisschen so eingeschüchtert sind, dann auch, wenn ich was weiß, vor allem im technischen Bereich. Wenn ich so eine kleine, ich bin klein, dünn, wenn dann so eine Frau daherkommt und die anfängt, über Maschinentechnik und Entwicklung was zu mir erzählen, dann fühlen sie sich meistens nicht so wohl.
Wie klein bist du?
Ich bin 1,62,4. Ich bin noch ein Minion.
1,62,4?
Ja, das ist super wichtig. Wenn man klein ist, zählt jeder Millimeter. Mit meinen Haaren, mit den Locken komme ich schon so auf 1,64, 1,65, je nachdem, wie sie liegen.
Das ist cool. Ich behaupte auch immer, ich bin 1,80. Und meine Frau erinnert mich immer daran, dass ich maximal 1,79 bin. Ich denke immer mit Humor mindestens 1,83. Und ich erinnere sie regelmäßig dran, dass ich 1,87 bin. Ja. Ich finde, das ist auch okay so. Ich finde, das ist eine absolut durchschnittliche Größe. Das ist voll in Ordnung.
Ja, wenn, ist nicht das Wichtigste.
Ja, ich finde auch nicht, ich war nur neugierig, weil du es gerade so betont hast, da kann man ja auch mal nachfragen. Aber ich finde es auch lustig, wie du sagst, okay, Unternehmer und Unternehmerinnen, die kommen dann auch mit dir gut klar, weil die auch ähnlich wahrscheinlich sozusagen getrieben sind. Das heißt aber auch andererseits wahrscheinlich, dass du auch, wenn du auf Nicht-Unternehmer und Unternehmerinnen, weil du so bewusst gerade differenziert hast, triffst, dass du die dann auch mal ein bisschen überforderst. Und ich finde das interessant, auf eurer Website steht, das interpretiere ich jetzt mal so, dass es steht, lass mich das jetzt richtig zitieren, mehr oder minder, it's not the damn plastic, it's the damn people. So in die Richtung. Das heißt, it's not about damn plastic, it's about damn people. Das heißt aber auch, dass du dann auch immer wieder oft auf Konsumentinnen und Konsumenten triffst, die man natürlich dann auch, ja, wo man ganz bewusst sozusagen auch Awareness betreiben muss. Ist das etwas, wie gehst du damit um?
Also ich weiß, dass es sehr aggressiv ist, aber es ist einfach so. Und die Aggression in unserem Firmenslogan, den du gerade gesagt hast, der ist nur deswegen da, weil es mich einfach so anfuckt, wie Leute über dieses Material reden. Und wir suchen ständig nur Ausreden. Es wird ständig nur drum herum geredet. Jedes Monat kommt ein neues Supermaterial, wie Hanf jetzt, auf das gehen auch alle los, anstatt dass man sagt, was braucht denn das, damit es überhaupt da ist? Was muss ich denn wirklich einsetzen, damit ich diese Alternative überhaupt als Alternativ sehen kann? Und das passiert nicht. Jeder sucht sich den bequemsten Weg, nämlich etwas Schuldiges zu finden. Und das ist aber in diesem Fall nicht so. Und ich kriege eben, wie du sagst, Konsumenten. Klar, ich bekomme so viel Shitstorm. Ja, also ich bekomme von, was ich denn nicht trage, weil ich jetzt, weiß ich nicht, ich gehe ja auch manchmal in der Kinderabteilung einkaufen, ja. Wenn ich mit meiner Schwester, die 15 Jahre jünger ist, und ich habe da was Cooles gesehen, dann habe ich mir das auch gekauft. Und ich habe das schon ewig, das ist so ein schwarzer Rock, den trage ich gefühlt fast zu allen Fotos, weil ich ihn am liebsten habe, den habe ich schon über 10 Jahre. Und dann heißt es, ja, Viktoria Neufer trägt Fast Fashion, und warum trägst du denn immer das Gleiche? Ich so, erstens, ich habe eine Waschmaschine, ich kann waschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich etwas länger habe und nur weil es aus Kunststoff ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, ich kann Kunststoff immer im Kreislauf belassen. Natürlich verkürzen sich gewisse Fasern, aber im Prinzip ist es endlos. Im Gegensatz zu Papier, was nur 4 bis 7 Mal recycelt werden kann, oder Hanf, das gar nicht recycelt werden kann, und so weiter und so fort. Und da bekomme ich halt dieses Verständnis noch nicht von den Kunden, weil sie es nicht wissen. Ich versuche dann aber nach wie vor nett und charismatisch zu bleiben, denn sie können es ja auch nicht wissen. Also sie würden es natürlich schon wissen, wenn sie googeln und nachlesen und sich wirklich damit beschäftigen. Keiner will es, und ich will es auch gar nicht, dass sie es machen, weil das ist ja eben mein Konzept im Geschäft. Komm rein, kauf die Schuhe aus Kaugummis, kauf die Brille aus alten Zigarettenstummeln, kauf sie, weil sie schön sind, aber supporte damit etwas. So, das ist so mein Ziel einfach. Und dass es da immer Leute geben wird, die sich drüber aufregen, dass mein Slogan oder meine Firmenpolitik generell aggressiv ist. Ich weiß nicht, ob du generell ein bisschen was gelesen hast auf der Homepage. Alles ist ein reiner That's what she said, sehr sexistisch, sehr auf ja, alles, was mal was lustig ist. Und das bin einfach ich. Und ich krieg da auch, nein, das passt nicht, und das Marketing und die Farben und viel zu Dings und viel zu lustig, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich denke mir so, ich mag's. Und wenn ich's mag, dann mögen es vielleicht manche auch. Ich muss ja nicht jeden alles recht machen. Und nur weil ich jetzt dieses Unternehmen gegründet habe, und hier kommt jetzt, mein Name heißt Damn Plastic, es heißt cooles Plastik, damn nice, und aber auch verdammtes Plastik, weil es ein Vor- und natürlich jetzt Vorteile, Nachteile. Aber der reine Kunststoff an sich ist deswegen nicht schuld. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich auf alles verzichten muss wie Autofahren. Die Leute in Salzburg regen sich auf, dass ich einen Mercedes fahre. Ich habe diesen CLA bewusst gekauft, weil er weniger CO2 ausstößt, weil er so wenig verbraucht, 4,2 Liter. Zeig mir einen alten Skoda oder so, der weniger verbraucht. Gibt's nicht. Weißt du, das sind so viele Faktoren, und der ist viel nachhaltiger als ein scheiß Elektroauto. Da könnte man uns nochmal stundenlang drüber unterhalten. Haben Sie keine Ahnung, kommen her und machen mich fertig. Und damit meine ich wirklich wortwörtlich, ist die Frau, es war eine Frau, vielleicht hört sie auch zu, würde mich eigentlich interessieren, weil mit der möchte ich gerne nochmal reden. Die ist einfach vor meinem Geschäft, hat sich hingestellt und hat gesagt, wo ist die Geschäftsführerin? Und ich so, ja, zufälligerweise bin ich da, wie kann ich Ihnen helfen? Sie mit dem scheiß Bonzen-AMG-Auto, es ist übrigens kein AMG, ja, Leute, die das nicht unterscheiden können, sind mir sowieso die Liebsten, schreit mich da voll an, und eben wegen dem Rock, dann hatte ich den Rock noch an, und was ich denn nicht, wie kann ich denn für so ein Unternehmen stehen und mit dem Auto fahren, und warum fahre ich nicht öffentlich? Dann wollte ich ihr erklären, Nummer eins, du kannst nicht 5 Stores oder 6 Stores mit einem Fahrrad abfahren und die Produkte ausliefern, das geht nicht. Und das zweite ist, wenn ich aus Mohnsee oder aus Golling mit dem Bus fahre, der nie voll ist, verbrauche ich auch mehr CO2 als mit meinem Auto. Ja, und das sind halt so Dinge, die versuchst du dann zu erklären, die hören das sowieso nicht. Also Leute, die sich drüber aufregen wollen und was loswerden wollen, tun es sowieso. Und da kann ich einfach nichts machen, also dass ich einfach nur tatsächlich ein bisschen lachen muss drüber. Das ist
jetzt ja richtig so.
Spaß, sondern ich denke mir nur so, du weißt halt nicht das, was ich weiß, du machst nicht das durch, was ich mitmache. Ich mache so viel Gutes jeden Tag, ich sammle so viel Müll jeden Tag, da sei es mir echt gegönnt, dass ich jetzt nämlich übermorgen auf Urlaub fliege. Und stellt euch vor, ich nehme ein Flugzeug.
Das ist skandalös. Mögest du in der Hölle rotten, verbrennen, wie auch immer.
Ganz klar. Aber schau mal. Ich bin mir sicher, unsere Hörer werden das durchrechnen mit dem Bus und dem Auto aus dem Mondsee. Da gibt es sicher noch einen Discord-Beitrag dazu. Aber ich fände es sehr spannend, wenn wir schon auch nochmal ein bisschen über dein Businessmodell sprechen. Weil du hast jetzt schon, wir haben gerade über die Stores gesprochen, auch, ich glaube, 6 Stores hast du gemeint. Also ihr seid schon kräftig auch gewachsen. Wie habt ihr denn das angestellt? Ist das ein Franchise-Modell oder hast du da in allen Stores Leute selbst eingestellt?
Wie also macht die Stores, das? Die jetzt sind, das sind unsere Stores. Ich habe mit dem ersten angefangen, eben Dezember 2019, kurz vor Corona. Das war eine super geile Watschen, weil wir natürlich keine Reserven hatten. Und so wie viele, es gibt ja auch so super Gerüchte, der Plastik steht nur, weil meine Eltern da sind und so weiter. Das stimmt nicht. Ich habe keinen einzigen Cent, weder ausgeborgt noch von meinen Eltern. Ich habe eine geile Bank, hier mache ich Werbung für meine erste Bank. Denn das war wirklich sagenhaft. Ich habe es aufgemacht, das Geschäft. Es war mir wichtig, dass ich so erstellen kann. Also ich sage immer ich, aber natürlich war meine beste Freundin dabei. Also wir haben zu zweit die Geschäfte gebaut, ausgemalt, alles selbst geschweißt. Das heißt, wir haben uns finanziell wenig aus dem Fenster lehnen müssen, was die ganzen Möbel und so weiter angeht. Die haben wir selbst gemacht, aber in einem Stil, wo es trotzdem hochwertig und designermäßig ausschaut. Und auf der anderen Seite habe ich alle Produkte und alle Partner, die ich habe, auf Kommission. Und das war das Ziel des Franchise-Systems generell. Warum wir das so angefangen haben, ist, wir haben gesagt, wir möchten, dass jeder, der euch jetzt zuhört, jeder kann einen Store mit 5.000 Euro öffnen. Du bekommst die ganzen Produkte gratis zur Verfügung und du bezahlst alle 4 Wochen im Nachhinein, was du verkauft hast. Also nicht ein typisches Kommissionsmodell, sondern in Richtung einfach, was ich verkauft habe, das bezahle ich. In diesem Sinne hat er einen Monat schon Vorsprung und auch wir hatten einen Monat Vorsprung, bevor ich die Produkte zahlen musste, bevor ich die Mitarbeiter sind auch den ersten Monat erst sozusagen gratis, weil du bezahlst sie im Nachhinein. Ich hatte 4 Wochen Zeit, um meine Kosten und die Schulden abzubezahlen. Das haben wir geschafft. Also wir waren eigentlich nach einem Monat mit dem ersten Geschäft positiv. Ja, dann kam Corona, das war natürlich nicht geplant, weil wir unsere Miete mit 6 netto und mit Personal nicht decken konnten. Wir haben auch bis heute keine Förderungen bekommen. Wir sind da überall durchgerasselt, da könnte ich auch noch ein Lied drüber singen, wie aggressiv mich das macht. Aber auf jeden Fall war dann halt typisch ich so, wenn wir jetzt abwarten, dann sind wir tot. Das heißt, wir haben dann wirklich 7 Nächte also ganz ehrlich, das war so meine körperliche Grenze, 7 Nächte fast nicht geschlafen, nur dazwischen kurze Powernaps. Wir haben über 700 Artikel online draufgepumpt, die eigene Online-Homepage programmiert. Ich habe mir alles reinzogen, alles. Also von, wenn jemand selber was machen will, programmieren und so, bitte schaut euch die Kurse von Kevin David an. Sie sind zwar ein bisschen teuer, aber jeder Cent hat sich auszahlt. Also ich habe alles dann gemacht, die Steph hat alle Beschreibungen gemacht und so weiter und so fort. Dann hatten wir einen Online-Shop, der hat dann den Umsatz ausgeglichen mit der Miete, dass wir uns die Miete leisten konnten, weil die super Versicherung, wo wir es mieten, keinen einzigen Lockdown nachgelassen hat. Nochmal so ein super Thema. Und dann hat es geheißen, entweder wir machen mehr Geschäfte auf oder nicht. Und dann habe ich losgelegt. 1, 2, 3. Und dann kam wieder der Moment, dass wir gehofft haben, dass wir ein Weihnachtsgeschäft haben. Das war eben letztes Jahr wieder 2 Lockdowns, November und Dezember. Wir hatten nicht einmal ein Weihnachtsgeschäft, wo eigentlich das einzige Geld reinkommt, um in dem Handel überhaupt bestehen zu können, weil die Januar, Februar, März, April, da bist du tot. Also da kriegst nichts, du brauchst die Reserve. Und das war halt wieder nicht so. Und dementsprechend sind da einfach so viele neue Sachen entstanden, damit wir den Umsatz decken können. Ich habe mich hingesetzt und habe B2B-Sachen. Wir haben dann angefangen, B2B-Geschenke auszuschicken. Wir haben ganz viel Goodies und Giveaways irgendwie. Also wir haben alles versucht, damit wir den Umsatz reinkriegen, damit wir die Stores erhalten können, damit die Bombe dann aufgeht. Und das war so. Ab diesem Jahr kein Lockdown. Es hat, jeder Store trägt sich. Natürlich kannst du den Rückstand vom letzten Jahr nicht von heute auf morgen reduzieren, aber ich gehe davon aus, dass wir das im Dezember hoffentlich ohne Lockdown aufbrauchen. und eben mit dem Franchise wachsen. Also wir haben so viele Anfragen. Also ich habe Anfragen von, mich hat sogar der nicht der Präsident der Malediven, sondern der irgendein Abkömmling, der, ich weiß nicht, der Gouverneur nennt man das dort, glaube ich, angerufen und hat gefragt, ob wir auf den Malediven die Cleanups machen wollen, in den Hotel Pop-Ups und so weiter und so fort. Also Australien, Ohio, also von überall fragen sie nach dem Konzept, was ich unbedingt machen will. Und wir haben vor 3 Wochen unseren ersten Franchise-Store aufgemacht in Slowenien. Und der läuft besser als mein eigener. Also irgendwas habe ich da falsch gemacht. Aber ich freue mich natürlich sehr. Und ja, so soll es weitergehen. Also der Fokus liegt aufs Franchise-System sowie auch im B2B-Bereich. Also wir, sagen wir mal, die Hälfte unseres Umsatzes entsteht durch Restaurants und Hotels, weil wir eben essbare Strohhalme produzieren oder halt Strohhalme aus Holzresten und so weiter oder essbare Teller und so weiter und so fort. Plus, dass wir eben dieses Consulting machen. Also wir haben jetzt auch dieses Zertifikat. Wir haben schon viele Hotels und Restaurants, die mit unserem Logo fahren, wo der Kunde weiß, hey, ich esse hier nicht nur gesund, sondern hier wird einfach auch darauf geachtet, dass wir einen Kreislauf schließen. Denn es geht eben nicht um Plastikvermeidung, sondern um die richtige Anwendung, das richtige Plastik eben auch, weil das Problem ist jetzt für euch, easy gesagt, oder für die Zuhörer, alles, was bunt ist, so schwarzes Plastik oder Nacho-Schalen, super Beispiel, das kann man nicht recyceln. Das ist Polystyrol, das ist für ein A. Du kannst nichts damit machen. Das heißt, der richtige Einsatz von Kunststoff, den dem Kunden das auch ermöglicht, das richtig zu recyceln und zu verwenden, das ist der ideale Punkt für mich, wo ich sage, da geht's hin.
Stark. Und das ist ein idealer Punkt für uns, um auf unsere Speedround überzuleiten. Interesting. Interesting, was von dir noch alles kommen wird. Ist krass, krass. Markus, wollen wir die Speedrun starten?
Jawohl. Victoria, mit all deinen Erfahrungen jetzt, was war dein größtes Learning?
Mein größtes Learning ist definitiv, boah, da habe ich viele, oh Gott, ganz schnell gesagt, nicht auf andere hören, die etwas sagen, die es selbst nicht erlebt haben. Also die Meinung anderer, wenn sie selbst sowas nicht nachfühlen können, nur weil sie mitreden wollen, ist immer falsch. Lieber selber die Fehler machen, auf die Schnauzen fallen und aufstehen und draus lernen.
Was ist dein bester Lifehack?
Mein bester Lifehack ist... Das ist eine schwierige Frage. Lifehack, meinst du mit so Daily-Dinger, die ich mache, damit ich schneller genau. Sachen erledige? Okay.
Genau das, ja.
Ja, es ist kein positiver Daily-Hack, aber ich nehme mein Handy einfach überall mit und meine Apple Watch ist meine beste Assistentin und so erledige ich viele Sachen in between, die halt nicht wichtig sind. Also mein Hack ist so quasi wichtige Sachen für den Abend aufbewahren, wo ich Zeit habe und alles andere schnell dazwischen, ansonsten bleibt es liegen.
Mhm. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Ich liebe Bücher. Tatsächlich für Frauen, also darf ich Frauen und Männer?
Ja, klar.
Für Frauen würde ich das Buch Boss Babe empfehlen. Oder Entschuldigung, es heißt Boss Girl. Es ist ein Buch über ein Mädchen, was eben auch von allen gesagt worden ist, sie schafft es nicht, sie kann es nicht, sie wird es zu nichts bringen, ist in der Schule schlecht gewesen und ist aber einer der geilsten Unternehmerinnen und hat Nestigall in den USA gegründet. Eine unfassbar spannende Biografie. Generell, ich sage Biografien, da kann man so viel lernen. Man liest eben die Fehler und die falschen Dinge, was die Unternehmer gemacht haben und nimmt das sozusagen schon selbst von sich mit. Und da finde ich Ratschläge wichtig. Aber alles andere eben ist Fehlinformation beziehungsweise etwas, was deine eigene Meinung schlecht beeinflusst, was nicht sein muss. Und jetzt habe ich wieder zu viel gesprochen. Und das Buch für Männer ist tatsächlich auch das Buch von Steve Jobs. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen. Also ich stehe voll auf Biografien.
Was ist dein Lieblingsprodukt?
Mein Lieblingsprodukt ist Agrina. Das ist eine 3-in-1-Folie. Ich habe dafür alles, was bei dem Plastik an Geld übergeblieben ist, inklusive auf meinem privaten Konto, für diese Exklusivität ausgegeben. Also jeden Cent. Ich hatte im Konto nichts mehr, nur um diese Exklusivität und das Patent zu kaufen für dieses Produkt. Es ist eine Backfolie, Frischhaltefolie und Alufolie in einem. Es ist ein klassisches Beispiel, für was deren Plastik steht, nämlich Nachhaltigkeit einfach. Du hast diese eine Folie für immer zu Hause. Du kannst sie bis zu 220 Grad im Backofen verwenden. Du kannst Sachen damit einfrieren. Du kannst deine Sandwiches einpacken. Du kannst alles abdichten, sparst Geld und produzierst keine Müll und kannst gleich faul bleiben. Und zum Waschen wirfst du es einfach in die Waschmaschine. Ideal.
Klingt vielversprechend. Und was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Fuck. Ich sag, glaube ich, sehr oft fuck.
Damit ja. Bist du auch in line mit 93% aller Gründerinnen und Gründer, die wir bis jetzt gesprochen haben. Es ist so ein vereinigendes Wort, das ist schön. Ja, wir haben ja auch ein bisschen heute schon geschimpft, das ist okay. Das heißt, auch diesmal sind wir wieder ab 18. Das ist wunderbar. Danke, dass du da auch ein paar Prozent unserer Hörerinnen und Hörer exkludierst. Nein, Spaß, ist einer der schönsten Worte. In dem Sinne bleiben uns eigentlich nur noch zwei Fragen, die wir dir stellen wollen. Und Nummer eins ist, was ist deine Prediction? Etwas, was auf jeden Fall passieren wird. Schieß los.
Was auf jeden Fall passieren wird, wovon ich überzeugt bin, ist, dass so wie wir jetzt leben, so kann es nicht bleiben und auf die Eigeninitiative, so sehr ich auch wollen würde, dass mein Konzept das Einzige ist, was man braucht, damit wir aus dieser Misere rauskommen, weiß ich, dass es einfach nicht sein kann, weil die Leute nach wie vor eben zu, ja, jeder denkt halt an sich, jeder möchte einen gewissen Luxus haben, keiner wird verzichten und deswegen wird es Regulationen geben, die uns das definitiv wegnehmen. Also ich glaube, es wird extrem gesagt, ich glaube, dass es Wasserrestriktionen geben wird, ich glaube, es wird Restriktionen geben, wie viel Strom jeder verbrauchen darf, das heißt, ich kann nicht mehr 24 Stunden lang Netflix schauen oder mein Handy 10.000 Mal am Tag aufladen, weil ich ständig auf Instagram bin. Ich glaube, dass es hier sehr wohl eben ein tägliches Pensum gibt, das uns vorgegeben wird, damit wir nämlich nicht so wie jetzt schon im März unseren Earth Day erreichen wie in den USA. Bei uns in Europa war es, glaube ich, dieses Jahr schon Mai anstatt August, was aber auch August wäre schon schlimm, dass wir unsere Ressourcen schon ein halbes Jahr aufbrauchen, bevor das Ende des Jahres ist. Das finde ich schon erschreckend und ich glaube, jeder merkt das jetzt, wie die Temperatur schwanken, dass ich zu Weihnachten lieber ein Bier trinke als ein Glühwein am Christkindlmarkt und solche Sachen. Ich glaube, dass das jedem bewusst sein wird und einfach ein definitives Muss, dass wir da was ändern. Also ich glaube, ohne dem wird es leider nicht gehen. Und das, ich sage leider, weil ich möchte es ja nicht. Ich möchte es ja auch nicht. Und deswegen appelliere ich an jeden, wenn nur jeder ein bisschen macht, ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass sich alle umstellen. Wenn jeder nur ein bisschen weniger Müll produziert, bisschen bedachter nur ist, dann ist das in der Masse so ein fetter Hebel, dass es wurscht wäre und wir nicht über solche Dinge wie jetzt halt diskutieren müssten. Das würde ganz anders ausschauen. Oder eben nicht alles super gleich billig und ich meine, nochmal so ein Side-Fact, alles, was in China und die ganzen Asiaten für uns produzieren, wir gehen auf sie los, dass sie Müll produzieren, aber es ist unser Müll. Die produzieren für uns die billigen Massen, die verwenden für uns das billige Öl, für uns refrustrieren sie alles da hinten, damit wir in Europa und Amerika sozusagen diesen Luxus haben. Und dann sind wir noch so geschissen und schicken unseren Müll in Container wieder zurück, weil sie noch dafür zahlen. Also da läuft so viel falsch, das ist unfassbar. Ja, ich will mich gar nicht mehr drüber aufregen.
Auf jeden Fall. Lass dich gehen.
Das wird Restriktionen geben müssen, sei es jetzt auf der EU-Ebene oder so wie es jetzt schon viele andere Städte und Länder machen. Es gibt städteweise Communities oder in Schweden und so weiter, die machen schon so viel mehr als wir und die Leute lieben es. Man muss es eben nicht so auf, also die Welt geht unter, die Welt wird nicht untergehen. Also wenn wer untergeht, dann sind es wir Parasiten sterben sowieso aus, das ist hundertprozentig klar. Und dieser ganze Klimawandel, mag sein, dass wir es beschleunigen, aber ganz ehrlich, egal, was wir jetzt machen, auch wenn wir von heute auf morgen alles abdrehen, kein Flugzeugverkehr, kein Schiffverkehr, kein gar nichts mehr, keine Produktion mehr, kommt die Erhöhung trotzdem, denn das ist die Erde, die hat immer diese Auf und Abs gehabt. Das ist eine Illusion, das jetzt so zu verpacken, um Geld zu machen, anstatt einfach die Wahrheit zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Vielleicht sollte man es vorbereiten, vielleicht sollte man Bunker bauen, ich weiß es nicht, ja, blöd gesagt jetzt. Aber Fakt ist, alle, die es warm mögen, 2025 ist in Österreich die 1,5 Grad Erwärmung hundertprozentig da, man kann sie nicht mehr stoppen. Das heißt, wir haben dann Athenwetter, viele freuen sich wahrscheinlich drüber. Auf der anderen Seite sollte man sich vielleicht überlegen, ob man es nicht da belassen sollte und nicht über diese Grenze hinaufgehen sollte, weil mehr als das werden wir nicht mehr vertragen.
Und Athen hat dann quasi Inferno-Wetter, wenn man das halt so hochrechnen möchte.
Ist ja auch immer so. Sendung kennt's, die heißt Gratwanderung jetzt. Ich glaube, die habe entweder auf Pro7 oder auf Puls4 habe ich die gesehen. Die ist jede Woche Gratwanderung, falls wir Google mache ich dann gleich selber. Ich habe nur zwei Sendungen gesehen, beiläufig neben am E-Mail schreiben und habe dann so zugehört, weil der so auf eine interessante Art und Weise Nachhaltigkeit beibringt, dass man wirklich gerne zuhört und sich vielleicht Gedanken macht, okay, blöd gesagt, wenn ich jetzt mein Wasser koche, und das mache ich tatsächlich, wenn ich jetzt Wasser koche, überlege ich mir vorher, ich habe das automatisch gemacht, dass die Kanne voll war und die erhitzt worden ist. Ich habe da ja nicht nachgedacht, okay, brauche ich nur einen Becher, mache ich nur ein bisschen was. Also ganz ehrlich, das hat mich dazu gebracht. Und da mag ich meinen Slogan ganz gerne, from knowing comes caring and from caring comes change. Denn wenn ich Dinge nicht wüsste, würde ich sie nicht anders machen. Und ich glaube, da ist einfach der Hauptpunkt in der Gesellschaft. Wir wissen zu wenig und uns wird nicht genug gesagt und nicht genug kommuniziert in der Richtung, dass wir selbst unser Handeln ändern könnten. Deswegen glaube ich noch an den Mondstand. Hashtag ich glaube an morgen.
Und was ist dein Moonshot?
Mein Moonshot? Ich glaube, ich wünsche es mir, dass jedes Zuhause eine Anlage hätte, wo man den eigenen Müll reinwirft und das recycelt wird zu Regranulat. Also wenn ich jetzt Kunststoff einkaufe, zum Beispiel beim Essenseinkauf, und da ist unfassbar viel Kunststoff, dass ich das in meine Maschine da reinwerfe und dann kommt auf einer Seite Öl raus, aus der anderen Seite kommt das Regranulat und es wird, okay, das fällt mir jetzt gerade ein, das wird sicher lustig, dann kommt nicht die Müllabfuhr und holt den Restmüll, sondern sie holen nur das Regranulat, was direkt zurück in die Maschinen kommt und sozusagen ein neuer Kunststoff daraus entstehen kann oder ein neues Produkt. Und der Restmüll wird hoffentlich trotzdem abgeholt, weil es sonst stinkt und nicht jeder einen Komposthaufen hat. Aber so wäre es cool, wenn sich jedes Haus so ein bisschen, und man könnte sich somit auch zusätzlich Geld verdienen, weil man gibt ja das Material wieder her, aus dem was wieder was Neues entstehen kann. Von dem her, so wäre das für mich am coolsten. Einfach cool. Und trotzdem effizient. Und es gibt solche Maschinen schon. Also es ist jetzt nicht etwas, was jetzt vom Mond kommt. Ich glaube, vom Mond wird es eher kommen, wer zahlt denn diese Maschinen, weil eins und ein kostet halt so 15.000 Euro. Weiß ich nicht, wer das halt leisten kann. Wäre schön, wenn die Regierung uns da unterstützt und wenn solche Erfinder, die das nämlich erfinden, nicht zufälligerweise vom Erdboden verschwinden oder sterben.
Oh ja, gut, das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Abteilung. Puh, ja, das ist schlecht, wenn das passiert. Soll ja passieren, die quasi Selbstmord begehen, wenn sie vom Balkon fallen, dabei sich viermal in den Kopf schießen. Aber ja, das ist dann auch wieder eine andere Abteilung. Ja. Aber das hat damit nichts zu tun. In dem Sinne, das war interessant. Sicherlich sehr edgy. Okay. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Podcast at austrianstartups.com. Oh Gott. Schauen wir mal. Und natürlich auch immer auf unserem Discord-Channel.
Alles und lerne daraus.
Das findet man gut. Pleasure. Vielen, vielen Dank. Die Viktoria Neuhofer. Und vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Es war uns immer eine große Freude. Und wir hören und sehen uns nächste Woche. Dankeschön. Danke.